Morgenküssen.
Ein Podcast mit Katharina Schmidt
und Linus Volkmann.
Hallo, herzlich willkommen im Schnuffel-Podcast Komm Küssen. Eure GastgeberInnen sind die nusshaarige Quitty Seeds.
Hallo Leute.
Und ich bin der Journalist und Mensch Linus Volkmann. Wir haben heute wieder einen Gast, die möchte ich euch kurz vorstellen. Bei uns ist eine der Stützen des deutschsprachigen Humors. Ihren Namen kennt vielleicht nicht jeder oder jede sofort, aber wer gern mal auf Social Media lacht, ist sicher schon mal über den Account Büchereien Wien gestolpert. Dort gibt es seit Jahren stabil humorvolle Statusmeldungen. Im Milena Verlag wurden die besten Einträge zu einem Buch zusammengefasst. Der vielsagende Titel lautet: Wo stehen hier die E-Books?
Ja, und die Person hinter all den Bibliothekarin-Jokes heißt Monika Reitbrecht und ist heute hier bei uns zu Gast. Wir freuen uns wahnsinnig. Küss die Hand. Servus, Monika.
Hallo, Freude ist ganz meinerseits.
Ja, eine Schalte nach Wien, nehme ich mal an, also, oder?
Ja, nach Wien-Meidling, genau genommen.
Aufregend, aufregend.
Also, wir wollten jetzt nochmal so für alle, die den Account dann noch nicht kennen, ein bisschen was vorlesen, nämlich drei Statusmeldungen, die wir hier rausgesucht haben.
Genau, und Monika paraphrasiert dann öfters auch Sachen, die eben passieren, was eben so gesagt wird am Schalter in der Bibliothek. Und deshalb ist es auch so dialogisch und wir sind ja zwei, dann werden das Quitty und ich jetzt hier mal so kurz anteasen. Los geht's. Ich habe dieses Buch schon zweimal verlängert, brauche es aber mindestens noch 3 Monate. Wissen Sie eine Lösung?
Naja, mal so out of the box gedacht, kaufen.
Sehr schön. Der nächste? Ich warte auf ein Buch, das schon vor Tagen retourniert hätte werden sollen. Ich hoffe, dem derzeitigen Leser wurde bereits gedroht.
Der Pferdekopf ging heute mit der Dienstpost weg.
Und auch die Bibliotheken sind nicht gefeit vor der Realität, zum Beispiel Corona. Deshalb folgender Eintrag, auch sehr schön. Ich habe den 2G-Nachweis am USB-Stick.
Tut mir leid, aber wir dürfen keine Sticks einstecken.
Warum nicht?
Ja, wegen der Gefahr, dass sich Viren auf den PC übertragen.
Und wenn ich ihn vorher abwisch?
Ja, herrlich, also.
Ja, wie ist das für dich, wenn du deine eigenen Ergüsse so hören musst? Bisschen awkward oder hast du auch geschmunzelt?
Es ist offen gestanden in erster Linie ein bisschen awkward.
Wegen unserer Vortragsweise oder?
Nein, damit hat es gar nichts zu tun.
Danke.
Ja, also was wir uns natürlich schon so gefragt haben, wurdest du denn bei den Büchereien ja schon so als Social-Media-Geheimwaffe eingestellt oder wie ist das zu deiner Position dort gekommen?
Also die Eingangsfrage zu beantworten, nein, überhaupt nicht. Also als ich begonnen habe, bei den Büchereien zu arbeiten, hat mein Job vor allem darin bestanden, Rückgabedaten in Karteikarten zu stempeln und auf einer mechanischen Schreibmaschine Katalogisate zu tippen. Also es war eher analoge als digitale Arbeit. Und von Social Media haben wir, glaube ich, alle überhaupt noch nichts gewusst. Daraus, also ich arbeite jetzt noch nicht seit 200 Jahren bei den Büchereien.
Das klang aber, jetzt so.
Ja, das klingt so. Es sind tatsächlich erst 22. Dass ich in diese digitale Abteilung gekommen bin, war ein bisschen auch Zufall. Also weniger Neigung von vornherein als Zufall. Und das ist jetzt seit 10 Jahren der Fall. Also ja, niemand von uns hat da irgendeinen großen Masterplan gehabt.
Ja, aber es war ja vor 10 Jahren, da ging das ja gerade erst los, dass auch eben Institutionen oder Marken auch irgendwie Social Media sein wollten und lustig. Aber viele hatten das ja gar nicht drauf oder mussten sich das drauf schaffen. Also du hast dann einfach plötzlich gesagt, ach hier, ich habe den Account und schreibe mir was Witziges.
Also am Anfang, wenn man sich unsere ersten Einträge und Posts anschaut, ich habe das zusammen mit einer Kollegin gemacht, da waren wir schon sehr brav. Also die waren eigentlich überhaupt nicht lustig. Die waren ja eh seriös fad, so wie man es von einer Bibliothek erwartet. Und irgendwann, ich meine, der Vorteil war auch, wir hatten ja auch kaum Fans. Also man konnte einiges ausprobieren und da haben nicht gleich tausende Leute das Scheitern oder die Peinlichkeit bemerkt. Und dann hat man halt schauen können, was ankommt. Und ich habe dann irgendwann so begonnen zu schreiben, wie es mir persönlich halt entspricht. Das hat gut funktioniert und dann bin ich dabei geblieben.
Also das heißt, du machst es auch jetzt alleine, weil du meintest, du hättest mit einer Kollegin angefangen, da war die ursprünglich mal zu zweit.
Genau, also sie hat den Facebook-Auftritt auch prinzipiell initialisiert und Twitter betreuen wir nach wie vor zu zweit, aber Facebook mache ich mittlerweile allein.
Und hattest du Erfahrungen mit Social Media oder hast du quasi über diesen Account damit erstmal Berührung?
Genau. Ach. Ich hatte null Erfahrungen. Ich hatte nicht mal einen eigenen Facebook-Account. Den habe ich mir erst angelegt, eben im Zuge dieses Bücherei-Accounts.
Ja, und jetzt natürlich auch nochmal die große Frage, was machst du, wenn du nicht postest? Also was sind so deine alltäglichen Aufgaben?
Ich beantworte die Fragen, wo die E-Books stehen. Also ich bin tatsächlich eben für Digitales zuständig, unter anderem für die E-Books, also Ankauf von E-Books, Support. Also die Verwendung von E-Books evoziert wesentlich mehr Fragen als die von Printbüchern. Wie funktioniert das? Wie kriege ich die auf meinen E-Reader? Das funktioniert nicht und so weiter. Ja, und außerdem noch betreue ich unsere Homepage, also auch zusammen mit meiner Kollegin.
Aber es klingt doch auch so in den Postings, als würdest du an so einem Counter stehen, als würden Leute so random zu dir kommen. Ist das so? Also oder
bist Nein, das ist nicht mehr so. Also ich bin in dieser Hinsicht leider schon sehr, sehr lange nicht mehr im Kundendienst. Ich habe ausschließlich per E-Mail Kontakt zu Kunden, Stichwort E-Book-Support. Ansonsten haben wir Kollegen, Kolleginnen gebeten, dass sie uns berichten von lustigen Erlebnissen, die sie haben. Das funktioniert, ja, es funktioniert leider nur so mittelgut oder eher mittelschlecht. Erstens merkt man da, dass Humor ein weites Feld ist. Also viel von dem, was mir dann übermittelt wird, denke ich mir, okay. Und andererseits, ja, machen es einfach auch sehr viele nicht. Also es kommt immer wieder mal vor, aber viel tut sich da nicht. Also es ist vielleicht ein bisschen desillusionierend, aber ich muss gestehen, dass ich mir da auch einiges ausdenke, beziehungsweise so Fetzen oder irgendwas, was ich per E-Mail oder beim Durchgehen durch die Bücherei mitkriege, Dialoge weiterspinne oder mir überlege, wie könnte das weitergehen.
Ja, bist du einfach Content Creator. Oh Gott, ich rede so viel Englisch. Aber ist nicht eine Frage, bevor noch ganz kurz. Ich kann mir das gut vorstellen, eben, da gibt's diesen Account und dann kriegen das dann auch die anderen im Betrieb mit und merken so, der ist so fame, jetzt will ich schon wieder was Englisch sagen, der ist so beliebt und so lustig und dann senden die dir was und du denkst so um Himmels Willen. Und dann gucken die ja, das kam ja, du hast das ja gar nicht mit der Katze gebracht, Monika. Hast du auch schon mal was unterbringen müssen aus Verlegenheit, oder?
Nein, eigentlich. Also wenn ich der Meinung bin, dass das wirklich überhaupt nicht passt, dann poste ich es einfach nicht. Also auch auf die Gefahr hin, dass jemand vielleicht enttäuscht ist. Aber zumindest mich persönlich hat dann noch niemand gefragt, warum kam denn das nicht.
Ah, die Leute haben ja Angst.
Das glaube ich nicht, aber ich weiß nicht, ob dann wirklich alle den Account so verfolgen. Also es hat, bis jetzt hat mich noch niemand danach gefragt. Es ist eher so, dass Kunden manchmal fragen, was muss ich eigentlich sagen, damit ich auch mal vorkomme.
Ach toll.
Ja, ich kann berichten, ich finde das natürlich hochspannend, weil ich habe eine Ausbildung zur Buchhändlerin und habe also auch in einem Buchladen gearbeitet. Und da haben wir natürlich auch Geschichten um Geschichten erlebt und auch, wenn wir uns dann mal so getroffen haben, es gab irgendwelche Geburtstagsfeiern, dann haben wir uns diese Geschichten dann immer, ach, weißt du noch, damals der Kunde, der ein eigenes Abholfach hatte, wo über Jahre Bücher zur Ansicht bestellt wurden, der hat das eigentlich als Präsenzbibliothek benutzt, bis irgendwann unser Chef dann mal dahinter kam, was ist eigentlich mit diesem Herrn Huber, der dann ein mittlerweile 2 Meter breites Regal nur für sich hatte. Und das waren zum Teil einfach, also es war so eine naturwissenschaftliche Fachbuchhandlung, dann kam halt auch so verrückte WissenschaftlerInnen rein und die Leute haben dann eben auch gefragt, Sie sind Buchhändlerin. Ach, dann können Sie ja den ganzen Tag lesen. Wie schön. Das ist immer das Erste gewesen. Und ich habe aber dann festgestellt, ach, das dachte ich natürlich auch, als ich die Lehre angefangen habe. Aber ich musste eigentlich den meisten Tag, die Zeit musste ich putzen und Pakete auspacken. Also, und ich meine, ein Buchladen ist ja auch nochmal was anderes als eine Bücherei. Und da habe ich auch immer festgestellt, oder auch noch bis heute, stelle ich fest, dass die Leute das irgendwie immer auch verwechseln und sagen, ah, du arbeitest in einer Bücherei, aber wir können das nicht unterscheiden zu Buchladen. Ja, und das finde ich auch erstaunlich. Ist das bei euch wahrscheinlich nicht, ne? Da wissen die Leute schon, dass sie die Sachen nur ausleihen können.
In der Regel schon, aber es gibt tatsächlich immer wieder Leute, die auch kommen und sagen, kann ich das wirklich nicht kaufen? Das gibt es immer, es ist vergriffen, ich zahle auch mehr.
Ja.
Und ich glaube, gerade diese Bibliothek können die meisten Leute dann eher einordnen, dass das etwas ist, wo sie nur leihen können oder Präsenzbibliothek vielleicht sogar, aber Bücherei und Buchhandlung, das verursacht viele Verwechslungen.
Ja, also was mir natürlich immer wieder auffällt, der Account heißt Büchereien Wien, also Plural. Mhm. Wie muss man sich denn das vorstellen? Bist du dann quasi in der Hauptzentrale oder bist du in einzelnen Filialen auch gewesen? Also was ist das überhaupt für eine Institution, die Büchereien, also diese Mehrzahl?
Also wir haben 39 Zweigstellen, also der Plural ist durchaus gerechtfertigt. Die Zentrale, also die größte Bücherei, ist die Hauptbücherei am Gürtel im 7. Bezirk, und ich war eigentlich in so einer Pendelbewegung zwischen Hauptbücherei und einer Filiale im 23. Bezirk, ganz im Südwesten von Wien. Also ich war auch in einer Filiale mal, und jetzt sitze ich schon seit etlichen Jahren in überhaupt keiner Bücherei mehr, sondern in einem Büro in der Nähe der Hauptbücherei. Also da sitzt der Großteil der zentralen Mitarbeiter.
Ach, aufregend. Ich will am liebsten auch schon wieder Fragen dauern. Ach, dann könnt ihr ja alle immer lesen. Nein. Das habe ich ja schon gelernt.
Es gibt tatsächlich auch MitarbeiterInnen, die überhaupt nicht besonders gern lesen. Es ist sicher die Minderzahl, aber die gibt's. Also wenn du in einer Buchhandlung gearbeitet hast, ich weiß nicht, wahrscheinlich hattest du auch Kolleginnen, die gar nicht so gern gelesen haben.
Auf jeden Fall, also gerade so in der naturwissenschaftlichen Fachbuchhandlung, ja. Da hatten wir dann auch so BiologInnen, die dann irgendwie gesagt haben, ach stimmt, ist jetzt schwierig in der Forschung was zu finden, ich sattel um auf Buchhändlerin. Und die haben dann, also wir haben eigentlich sehr viel auch technisch dann versucht zu beraten, also inhaltlich. Mhm. Also ich habe dann auch die Informatikabteilung geleitet, man kann es sich nicht mehr vorstellen. Und ich habe damals dann so für StudentInnen dann so Softwarelizenzen aus Amerika bestellt. Das konnte man, also Internet fing da gerade erst an. Also ich bin sehr alt.
Bitte, sag das nicht in meiner Gegenwart.
Ja, dann fing das tatsächlich so erst an, so plötzlich die Hiobsbotschaft, so, oh, es gibt Amazon, hat da schon mal jemand was von euch gehört?
Nein.
So, und das, dann nahm das doch einen anderen Dreh, und ich habe dann auch gemerkt, ach, vielleicht kann ich hier doch nicht mein Leben lang bleiben. Ja, so war das bei mir. Nochmal zu dir. Ich bin ja nicht Gast, sondern du. Wie ging das so los mit deinem Ruhm dann? Also du hattest dann angefangen zu posten mit deiner Kollegin, und wie hat sich das dann so entwickelt? Also wie schnell? Du, schließlich gab es dann ja auch ein Buch, aber in welchem Tempo ging das?
Also lanciert haben wir den Facebook-Auftritt 2009. Am Anfang ging es langsam. Es ist eh wie immer dieser Schneeballeffekt. Je mehr Fans man hat, desto schneller gewinnt man dann auch noch mehr Fans dazu. Aber es hat dann, also wahrscheinlich schon 4 Jahre oder so gedauert, bis wir eine nennenswerte Anzahl haben. Also dass das jetzt auch wirklich relevante Zahl von Leuten überhaupt liest. Das Buch war dann eben 2015, also die Anfrage kam so ungefähr nach 5 Jahren, ob wir da nicht eben ein Buch draus machen. Und das war eigentlich auch für mich das erste Mal, dass ich das so realisiert habe, dass das jetzt eben, ja, dass das vielleicht jetzt auch Leute interessiert, die nicht in die Bücherei kommen, oder beziehungsweise kurz davor, aber das war nicht lang davor, da war eine Anfrage von The Gap, ich weiß nicht, die
Zeitschrift kenne ich noch.
Genau, Zeitschrift, ja. und die wollten ein Interview machen zu dem Thema und da waren auch schon Fragen, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, peinlich, ich meine, ich müsste ja größenwahnsinnig sein. Natürlich waren die Fragen auch sehr schmeichelhaft und so weiter, also die haben das, glaube ich, auch nicht alle so als bare Münze genommen, aber das, also ich bin mir damals zum Teil sogar noch ein bisschen verarscht vorgekommen, man dachte, da spinnen die, also den Account kennen halt die Leute, die zu uns kommen, im besten Fall. Und ja, es ist allerdings auch tatsächlich nicht so groß. Also ich habe eine Freundin, die irgendwie, es ist sehr lieb von ihr, sie ist sehr stolz auf das, was ich mache offensichtlich. Und sie kennt sehr viele Leute aus der Buch- und Verlagsbranche. Und sie stellt mich dann prinzipiell immer vor als diejenige, die diesen Facebook-Account macht. Und gefühlt 7 von 10 dieser Leute sagen, keine Ahnung, ich bin nicht auf Facebook. Naja, also gerade in der Kunst-Kultur-Szene ist Facebook sowieso mittlerweile total irgendwie pfui und out. Und ja, beeindruckt dann auch niemanden wirklich.
Naja, aber so im Vergleich so zu der zur selben Zeit hat ja zum Beispiel Stefanie Sargnagel hat ja auch über Facebook Statusmeldungen ihr Imperium begründet.
Ja, das stimmt, ja.
Und ich finde, Büchereien Wien ist so eine etwas familienfreundlichere Version, auch einfach nur von diesen Beobachtungen. Hattest du denn irgendwie mal Ambitionen gehabt, dass du dann gesagt hast, so, ach, erstmal ist es ja blöd, dass das alles nicht auf dich einzahlt. Du bist ja nicht Büchereien Wien, du bist ja Monika Reitbrecht. hast du dann schon mal gedacht, so, ach, scheiße, was mache ich hier? Ich wirbel hier so viel Staub auf und wo fällt er auf mich herab? Also in Form von, ich weiß nicht, Goldstücken.
Nein, gar nicht. Also ich bin wahrscheinlich im Gegensatz zu Stefanie Sargnagel, ich kenne sie nicht persönlich, also ich kann das jetzt nur vermuten, ich bin wirklich nicht unbedingt das, was meine Rampensau nennt, also sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht Bibliothekarin geworden. Ich finde das sogar ganz angenehm, dass ich eben nicht als Monika Reitbrecht, sondern als Büchereien Wien posten kann. Und das war eins der Dinge, also ich habe wie diese Buchanfrage, die Anfrage kam vom Milliner Verlag, das Buch zu machen. Ich habe natürlich aus geschmeichelter Eitelkeit sofort zugesagt, habe aber überhaupt nicht nachgedacht, was das bedeutet. Natürlich wollten die eine Buchpräsentation, die wollten, dass ich Lesungen mache. Ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, nein. Und also es gab eine Buchpräsentation, darauf haben sie bestanden, und ich habe keine Lesungen gemacht. Ich wollte das einfach nicht tun, was natürlich marketingtechnisch eine ziemliche Katastrophe war. Aber ja, also das habe ich irgendwie nicht mitgedacht. Ich bin jemand, der ganz gern hinterm Bildschirm sitzt und das eben auch hinter diesem Account der Institution macht. Aber sonst bin ich ganz froh, da nicht so im Rampenlicht zu stehen.
Ja, also sehr nachvollziehbar, finde ich. Also apropos eben Buch, also meinst du, da könnte noch mal ein weiteres kommen? Es ist ja schon wieder viel Material angefallen.
Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich da jetzt aktiv auf einen Verlag zugehen würde. Also vom Milliner Verlag kam dann vielleicht aufgrund der Erfahrung mit dem ersten Buch nachvollziehbaren Gründen keine Frage nach einer Fortsetzung. Ja, also ich hab das eben auch aus den Gründen, ich weiß mittlerweile jetzt ein bisschen mehr, was dranhängt und wie man dazu agieren hat, würde ich es jetzt auch nicht unbedingt forcieren.
Ja klar, muss man ja heutzutage, wenn man davon ausgeht, dass vieles irgendwie auch so Event ist und gar nicht so sehr das Produkt. Also natürlich, wenn du jetzt gar kein Interesse signalisierst, Lesungen, Lesereisen zu machen, da ist der Verlag wahrscheinlich dann schon natürlich auch vorsichtiger.
Verständlich, ja.
Ja. Milena Verlag ist ja nicht, Vanessa heißt sie, glaube ich.
Genau.
Ja, kenne ich natürlich auch noch. Ein sehr guter, bisschen feministischer Verlag ja auch. Ja. Sehr cool.
Nächste Frage, die uns brennend interessiert. Bist du denn auch schon so auf Fans mal gestoßen, so im echten Leben? Also ich meine, dadurch, dass du jetzt nicht in der Bücherei ja sitzt, wie wir erfahren haben, gibt es ja nicht so wirklich Publikumsverkehr, aber vielleicht schreibt dir ja mal jemand oder so.
Bestimmt, oder? Das finden doch bestimmt Leute toll und fragen ständig am Counter nach dir. Ach, sind sie das? Und dann kriegst du bestimmt mal zugetragen.
Also wenn dann, wenn es passiert, kriege ich es nicht zugetragen. Also ich glaube, es passiert nicht sehr oft, dass mich jemand quasi im normalen Leben darauf angesprochen hätte. Das war einmal meine Yoga-Lehrerin, die hat eben gesagt, ah, du bist das. Okay. Und ein Typ hat mir mal, also natürlich ungefragterweise, seine eigenen Werke, humoristischen Werke zugesandt. Und ja.
Ja, das sind immer so vergiftete Komplimente, wenn man, ich finde dich so toll, aber man denkt so geil und hier, ich mache auch sowas, ach so, darum geht's.
Nur besser, so wie du, nur besser.
Na, vielen Dank.
Und wie ist es denn, also erstmal kann ich natürlich, finde ich es natürlich wahnsinnig bescheiden und toll, dass du nicht versucht hast, diesen Ruhm auszuschlachten. Also ich habe schon sehr viel unerfolgreiche Sachen gemacht als jetzt Büchereien Wien, der Facebook-Account, und habe die alle immer noch versucht auszuwringen bis zum Letzten und finde es sehr schön, dass man das gar nicht machen muss, theoretisch. Aber wie ist es denn bei dir mit dem Arbeitgeber? Also so in der freien Wirtschaft habe ich so das Gefühl, wenn dann klar ist, oh, da ist irgendwie, da regt sich was, die Leute finden es plötzlich auf einem anderen Weg, unsere Institution toll, dass dann hier gleich schon mal hier der Chef, die Chefin kommt und sagt so, oh, wir müssen mal ein Meeting machen. Wurde da vielleicht auch schon mal versucht, Einfluss zu nehmen auf deine Arbeit? Oder bist du wirklich so eine freie Radikale, die das einfach seit 10, 12, 13 Jahren macht, wie sie will?
Also unser Glück war wirklich, dass es diese Social Media Guidelines der Stadt Wien einfach noch nicht gab, als wir den Facebook-Auftritt lanciert haben. Als die dann herauskommen, war das eigentlich komplett das Gegenteil von dem, was ich gemacht habe. Und der damals zuständige, also für uns zuständige Stadtrat hat die einleitende Rede bei der Buchpräsentation gehalten und er hat das auch ganz klar gesagt. Er hat gesagt, also nichts von dem, was in diesem Leitfaden steht, wird da realisiert, aber er findet es trotzdem gut. Also da war halt einfach unser Glück. Wir waren quasi too big to fail. Also ja, es hat funktioniert. Wir waren, glaube ich, damals zumindest der erfolgreichste Social-Media-Account im Magistrat. Oder sind es vielleicht sogar noch immer, das weiß ich jetzt nicht. Und damit haben sie uns da eigentlich schon ziemlich frei oder mir freie Hand gelassen.
Aber was sind diese Vorgaben, die offiziellen Vorgaben? Wie sollte man posten?
Also es gibt mittlerweile, muss man sagen, einen neuen Leitfaden und der ist viel weniger restriktiv. Damals war so persönliche Inhalte hintanstellen, ein offizieller Sprachstil, angemessener Tonfall, respektvoller Tonfall. Ja, genau.
Also einfach langweilig und dann ist es natürlich genau. Auch, würde ich denken, wäre die Verbreitungskraft deutlich geringer, ja, das muss man ja auch sehen.
Mit Sicherheit, ja.
Ja, wir hatten uns auch gefragt, es gibt ja auch so eine Geschichte, die hatten wir hier noch rausgesucht, da ist so ein bisschen die Frage, ob sich Leute vielleicht wiedererkannt fühlen würden. Wollen wir das nochmal kurz vorlesen, Linus?
Genau, also wir haben, da kannst du vielleicht das zweite wieder lesen, nach den Anführungsstrichen. Ja, genau. Und zwar lesen wir nochmal eine Statusmeldung. Ihr seid ja jetzt alle schon so richtig hyped auf Monikas Arbeit, beziehungsweise Arbeit. Dafür wird man bezahlt. Einfach Witze machen im Internet. Das möchte doch jeder gerne. Nein. Und hier kommt nochmal eine. Ich bin fassungslos. Das ist mir in meiner mittlerweile 40-jährigen Mitgliedschaft noch nie passiert. Was kann ich tun, um das wieder gut zu machen?
Ja, zahlen Sie einfach die 30 Cent für den einen Tag Verspätung und wir reden nicht mehr drüber.
Nimmer drüber. Hier ist der Dialekt ja schon vorgegeben. Wir hätten es doch auf Schmäh vorlesen können.
Ich kann das nicht so gut wahrscheinlich.
Ich bin fassungslos. Entschuldigung.
Das
war ganz gut. Das war ziemlich gut.
Das ist wie Tourette. Ich will die ganze Zeit irgendwie meine paar Brocken Schmäh wiedergeben hier. Ich halte mich zurück. Ja, also das war ja auch wirklich eine schöne, wieder eine schöne Anekdote. Und da kommt ja so das, was Vitti Sietz jetzt hier schon angesprochen hat, die Gefahr der Wiedererkennbarkeit. Ne? Da sind ja schon Bücher. Mhm. Maxim Biller musste mal ein Buch zurückziehen, weil sich die Frau, um die es ging, wiedererkannt hat. Mhm. Und das ist hier sicherlich auch immer mal Thema, dass du natürlich nicht allzu kenntlich sein darfst. Oder wie ist es bei diesen Sachen?
Also es erstaunt mich zum Teil wirklich, dass da noch nie irgendwelche Rückmeldungen kamen. Dass wir es anonymisieren, versteht sich von selbst. Und manchmal habe ich auch wirklich schon gesucht, ob die betreffende Person auf Facebook ist. Also geht natürlich eh nur, wenn sie mit dem tatsächlichen Namen auf Facebook ist. Und man gedacht, sonst vielleicht lieber nicht. Oder ich schaue, dass ein gewisser zeitlicher Abstand zwischen dem tatsächlich Gewesenen und dem Posting ist. Aber also ich habe wirklich noch nie eine einschlägige Rückmeldung gekriegt, dass sich da jemand erkannt hat.
Ja, dein Diktiergerät läuft, gell? Parallel?
Ja,
ja, sehr gut, sehr gut. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, so gut ist die Verbindung nicht. Deshalb werden wir das auf jeden Fall benutzen. Mhm. Das aber nur hier eine langweilige technische Markierung, falls wir die nicht mehr rausschneiden.
Ja, und wie ist es so mit deiner Inspiration? Also fällt dir denn immer was ein? Oder hast du auch manchmal das Gefühl, ui, irgendwie, mir fällt nichts ein?
Ja, klar, habe ich das Gefühl. Also da ist schon ein bisschen blöd, dass ich nicht mehr im Kundenkontakt bin. Das habe ich auch versucht, dann einfach wieder allein aus dem Grund zu machen, dass ich sage, ich setze mich 2 Stunden an die Infotheke in der Woche, um da wieder ein bisschen reinzukommen. Ah. Dann kam Corona und es war eh wieder alles anders. Und jetzt ist es überhaupt super, weil ich vor allem irgendwie im Homeoffice sitze und da hat man ja wahnsinnig viel Anregungen von außen. Ich meine, es gibt auch das Homeoffice und die Erlebnisse im Homeoffice liefern halt auch Stoff, aber am besten kommen schon meistens die Erlebnisse mit Kundinnen an. Nicht? Also ja, da ist es manchmal ein bisschen zart.
Ja, das heißt, ich beziehe mich jetzt auf einen, ich glaube, den vorletzten Post. Du trägst im Moment keine Hose wahrscheinlich, weil du bist ja im Homeoffice. Da ging es um die Steigerung.
Jogginghose. Sehr gut. Für diesen besonderen, mein erster Podcast, da musste ich mich schon. Sogar die neue Jogginghose kommt zum Einsatz.
Yay. Ich finde es immer, wenn die Leute sagen, so, oh, ich ziehe mich untenrum nicht an wegen der ganzen Zoom-Sache. Also bei mir ist es wirklich umgekehrt. Also ich ziehe mich immer ganz fein an, auch beim Zoom, auch die Sachen, die man nicht sieht, weil ich fühle mich sehr unsicher. Also wenn ich keine Hosen tragen würde beim Zoom, das würde ich die ganze Zeit merken und ausstrahlen. Also deshalb, also wie ich
es ist auch besser so. Ich hatte einmal tatsächlich keine Hose an während eines Zoom-Meetings, also Arbeitsmeetings mit der Bücherei. Und ich habe dann bemerkt, während des Meetings, dass hinter mir der Wäscheständer mit den Unterhosen und so weiter steht, habe ich gedacht, das muss auch nicht sein. Bin aufgestanden, um ihn wegzuschieben.
Nein.
Was keine gute Idee war. Ja, also insofern sollte man auf jeden Fall auch untenrum was anziehen.
Ja, ja, also eben nicht nur metaphysisch, sondern auch ganz konkret kann das ein Problem werden.
Fantastisch. Oh, war
ja. Ja, so jetzt auch wieder eine ganz blöde Frage, nachdem ich ja schon dauernd denke, so, oh Gott, warum hat Monika ihren Ruhm nicht noch mehr gemolken? Die nächste Frage in die Richtung, hast du denn dann nicht gedacht irgendwie, dass deine Arbeit, also zusätzlich zu deiner Arbeit, lässt du ja deinen Arbeitgeber in so gutem Licht erscheinen. Hast du da nicht gedacht, so, oh, die sollten mir mal mehr zahlen?
Also wenn man bei der Stadt Wien arbeitet, dann ist klar, selbst wenn der Chef das wollte, es geht halt einfach nicht. Also da müsste ich in die Privatwirtschaft wechseln. Aber es hat dafür andere Vorteile und ich finde, also wenn ich mir eben so im Freundeskreis anschaue, was andere Geisteswissenschaftler verdienen, darf ich mich nicht beklagen. Also ich finde das sehr okay.
Ja, und du bist niemandem verpflichtet, da irgendwie was zu machen. Wenn du jetzt mal einen Monat nicht gepostet hast, dann fällt es auch keinem auf oder sagen die Leute irgendwie, wenn in einer Woche nichts kam, so hier, was ist eigentlich bei Büchereien Wien los? Was geht?
Das passiert nicht. Also wir schauen eben schon, dass wir auf Facebook einmal am Tag posten, Twitter natürlich um einiges öfter und im Urlaubsfall schedulen wir dann eben auch Posts. Also dass da so eine lange Pause ist, das passiert im Normalfall nicht.
Und auf TikTok seid ihr auch schon bald?
Nein, ich glaube, das wird in absehbarer Zeit nichts werden. Wir sind schon froh, dass wir endlich auf Instagram sind. Das war quasi ein Corona-Kind. Endlich einmal Zeit dafür. Aber ja, ich glaube, TikTok ist jetzt im Moment kein Thema. Ah. Erst dann, wenn die Großeltern auf TikTok sind.
Ja, das kann nicht mehr lange dauern. Die Sparkasse ist schon da und die bereitet den Weg für uns alle.
Ja.
Ja, aber du hast angesprochen Corona.
Ja, genau. Da hatten wir noch eine kleine Statusmeldung rausgesucht, die uns gut gefallen hat. Die wollten wir noch mal vorlesen. Die Kundinnenanfragen bewegen sich derzeit zwischen kann ich mit 20 Freunden und ein paar Paletten Bier kommen und die Leseecke benutzen und ich will keinesfalls das Haus verlassen, schicken Sie die Bücher auch zu.
Ja, deshalb die Frage auch an dich, wie war denn Corona für Büchereien? Man hat ja mitgekriegt, es war auch immer on-off und dann bei euch hieß es ja auch, wie heißt das, dieses
Click and Collect,
da wäre ich nie mehr drauf gekommen, genau. Also wie hast du das denn erlebt in deinem Job?
Also ich habe es in meinem Job, da hat sich eigentlich nichts geändert, außer mehr Arbeit, weil gerade im ersten Lockdown alles, was zugänglich war, waren die digitalen Angebote. Das heißt, wir haben sie dann ja auch nur im ersten Lockdown freigegeben für alle gratis. Also es war wesentlich mehr zu tun für die meisten meiner Kolleginnen, die eben vor Ort in den Büchereien arbeiten, ist es natürlich viel, viel mühsamer, entweder weil ganz geschlossen ist oder jetzt seit einigen Monaten mit 2G-Kontrollen, die sie auch zusätzlich machen müssen, der Unmut der Leute. Die Leute werden ja auch immer gereizter, die Fronten zwischen Impfbefürwortern, Impfgegnern immer verhärteter. Also ja, das ist schon, für die Leute, die jetzt wirklich vor Ort in den Büchereien sitzen, ist das echt nicht lustig und vor allem auch für unsere Veranstaltungsleute. Also das bewegt sich von, wir machen wieder alles in Präsenz, nein doch, online, nein, alles absagen. Also wir hatten jetzt vor 2 Tagen, glaube ich, große Veranstaltung mit 6 Leuten am Podium. Zuerst, dann waren es nur mehr 5, dann nur mehr 4 und einen Tag vorher alles abgesagt, ja.
Genau, das ist ja so eine, diese Unkalkulierbarkeit ist ja auch das, was viele Branchen getroffen hat. Das alle sind ja flexibel, die meisten sind ja auch bereit, einfach sich eben irgendwie einzubringen in diesen Schutz der Öffentlichkeit. Aber wenn man dann wüsste, wie in einem Monat das wäre, könnte man sich ja darauf einstellen. Aber das war ja immer das Problem, dass man dann immer wieder eingeholt wurde und alles dann wieder neu gemacht werden musste. Und wir haben ja auch Österreich und Deutschland, es waren ja sehr unterschiedliche Arten teilweise. Teilweise wurde in Deutschland vor Österreich gewarnt und dann auch wieder umgekehrt. Es war ja überall immer so ein Auf und Ab. Man dachte, jetzt hat man es geschafft und dann, naja. Hattest du Corona?
Nein, zum Glück bis jetzt noch nicht. Ihr?
Nee.
Nee, wir haben jetzt aber auch irgendwie zu langsam, reicht's aber auch, wenn man dauernd sich davor fürchten muss und viele Leute, die das haben, dann denkt man so, Gott, wäre es doch schon mal passiert.
Ja, genau.
Ich komme dich besuchen.
Ja, natürlich möchte man es, vielleicht kann man es ja doch vermeiden, aber irgendwie, ach, es nervt jetzt alles, noch mehr als sonst.
Ja, wenn es mir ernst damit wäre, es möglichst schnell hinter mich zu bringen, würde ich wahrscheinlich Skiurlaub in Tirol machen, aber ja, so dringend ist es dann doch nicht, beziehungsweise ist mir dann doch etwas zu riskant, ja, man weiß ja dann nicht, wie es einem geht damit.
Ja.
Ja, ich hatte ja letztens tatsächlich so eine fiebrige Magen-Darm-Grippe. Das fand ich total unbefriedigend, weil es war so ungefähr wie das, was die Leute schilderten jetzt von einer Covid-Infektion. Nur die haben dann halt diesen geilen genesenen Status und die super Antikörper und ich bin mit nichts quasi rausgegangen aus dem Mist.
Ja, du hättest es halt in Tirol bekommen müssen, dann wäre es gut ausgegangen.
Ja, man weiß es nicht. Naja, vielleicht ist es auch in den nächsten paar Wochen besiegt und dann ist man froh, wenn man es nicht hatte. Also.
Ja, gibt es denn nochmal was ganz anderes, nochmal wieder zurück zum Humor. Gibt es denn etwas, worüber du zuletzt sehr gelacht hast?
Im Moment gibt es so wenig zu lachen. Meinst du jetzt irgendwas, also ganz, ganz allgemein oder in den Büchereien?
Ganz allgemein, oder?
Ja, mehr so Loriot oder mehr Mario Barth. Was ist so dein Background überhaupt? Humor, da ist ja ganz, ne, das ist ja viel Distinktion auch. Was findet man gut, was nicht?
Na gut, ich bin ein Kind der 80er Jahre. Also Mario Barth, ich habe das, glaube ich, in einem Nachricht an euch erwähnt, aber genau genommen kenne ich überhaupt nichts von ihm. Also worüber ich wirklich immer sehr lachen musste, sind die Monty Pythons. Es ist nicht wahnsinnig originell, ich weiß. Und den kennt man wahrscheinlich schon auch in Deutschland, Josef Hader.
Ja.
Also ich bin überhaupt kein Kabarett-Fan. Ich schaue auch eigentlich, ich gehe nicht ins Kabarett, bis auf Josef Hader. Also den finde ich echt genial. Und dessen, das war eins der wenigen Sachen, die ich auch während Corona gesehen habe, so ein neues Programm. Und da habe ich schon sehr lachen müssen. Ja, also vor allem, weil er... Der ist wirklich aktiv.
Also ich kannte den Jungen eigentlich von den Wolf Haas-Verfilmungen und habe dann irgendwie mitbekommen, ach guck, der macht ja auch Soloprogramm und dann scheinbar ist es hier nicht angekommen. Ah ja.
Naja, er macht alle 10 Jahre eins, dass er dann, also er hat tatsächlich nicht sehr viele, aber offenbar hat er auch Zeit während Corona und da kam dann eben wieder eins raus.
Ach, super. Ja, wir hatten jetzt gerade angeschaut eine Serie von Schalko, altes Geld. das ist ja jetzt nicht dauernd brüllend komisch oder so, aber ich finde, da dachte ich auch immer mal so an Hader und der könnte da eigentlich mitspielen. Ne?
Ja, also noch lustiger finde ich, ist auch von Schalko das Braunschlag.
Ja, das haben also wir. Das, ja. Genau. Selbstverständlich. Also wir sind vollkommen vinifiziert. Also hier.
Offensichtlich, ja.
Ja, oder Vorstadtweiber fand ich auch sehr witzig. Weiß nicht, ob du das
die habe ich nicht gesehen.
Ist ja vielleicht noch Zeit dann irgendwann.
Ja, ich fürchte, es ist viel Zeit noch.
Aber ich fand auch immer so, auch in journalistischen Sachen Österreich und Wien immer sehr überlegen. Also ich war sogar Ende der 90er Jahre, so alt bin ich schon, war ich mal zu Gast im Sumpf hier von Ostermeier und Edlinger. Ich glaube, das gibt's sogar immer noch auf FM4. Und Willkommen Österreich finde ich natürlich auch irgendwie lustiger als die deutschen Formate. Also oft, wenn ich erzähle das dann meinen Wiener FreundInnen immer so begeistert, ne, wie ich ihre Medienlandschaft gutiere. Und dann natürlich eben der typische Wiener, Wienerinnen sind alle immer wenig. Ist es auch nett. Also. Wie ist das bei dir? Findest du, gibt es so einen Wiener Humor eigentlich?
Oh ja, ich finde schon. Also eben dieses ein bisschen, wie man sagt, Förderschmäh und dieses schon ziemlich sarkastische. Also ich, Stermann Grissemann, wobei er der eine Deutsche ist, aber offenbar sehr gut assimiliert, die finde ich schon recht wienerisch und das finde ich auch ziemlich lustig. Der Hader selber ist ja kein Wiener, aber auch schon, den finde ich an sich auch ein ganz gutes Beispiel. Überleg gerade, ob mir noch Thomas Maurer vielleicht, das ist an sich auch ein Kabarettist, aber der ist wirklich Wiener und das merkt man auch. Also das, den finde ich schon auch ganz gut. Es ist ja wirklich so ein Vorurteil, ja, die Deutschen haben keinen Humor und das ist nicht lustig. Das finde ich so jetzt. Stimmt so auch nicht, aber es ist wahrscheinlich halt wirklich anders. Und gerade wenn man, es können auch viele, muss man auch sagen, aus den Bundesländern über den Wiener Humor nicht lachen. Je weiter westlich, umso weniger. Also ob das jetzt die prinzipielle Einstellung ist, ich werde das ganz bestimmt nicht lustig finden oder ob sie es tatsächlich nicht lustig finden, weiß ich nicht. Aber insofern glaube ich schon, dass da eine bestimmte Spielart des Wiener Humors gibt.
Ja, ich denke auch immer, also es ist vielleicht auch so ein bisschen so, wie man immer sagt, ach, der britische Humor, also weil du ja vorhin Monty Python erwähntest. Ich finde schon, die Deutschen sind da nicht so flott. Es gibt natürlich auch ein paar lustige Deutsche, aber...
Yes. Ach, also, ich lache die ganze Zeit und natürlich ist so der in den Medien wiedergegebene deutsche Humor, der ist schon unglaublich unterlegen. Also das muss man schon sagen. Deshalb habe ich ja auch gesagt, so Sendungen im österreichischen Fernsehen oder auch Sender wie FM4, da ist halt einfach eine interessantere Kultur, dann wird halt mehr nach draußen getragen. Und in Deutschland wird halt sehr viel Mist erstmal, aber darunter finde ich es hilarious. Also so Heinz Strunk, den finden wir mittlerweile auch inhaltlich sehr problematisch, aber das ist ja jemand, der auch in Wien und auch mit Grissemann und Stermann von Willkommen Österreich, wo ja auch viel passiert ist, also wo wir dann auch so, wir Deutschen dann auch gesagt haben, ja zumindest, ne, da haben sie uns mal, da kamen sie nicht mehr an uns vorbei bei Studio Braun und Schamoni und so.
Ja, ein Österreicher aus Hamburg würde ich es nennen, ja, oder ein Wiener aus Hamburg.
Ach, das würde er auch nicht gerne hören. Der alte Misanthrop. Ja, dann sind wir schon sehr weit gediehen, Monika. Nur noch ein, zwei Fragen hätten wir noch. Gibt es Gags, die du im Nachhinein löschen musstest, aus welchem Grund auch immer?
Ja, einen, das hat mich, ich weiß es zwar nicht warum, aber ich habe diese Frage gestern erst bekommen. Und es war tatsächlich irgendeine Frage, die etwas mit Österreich und Deutschland zu tun hat. Ich glaube, Anlass war ein Fußballspiel Österreich-Deutschland. Und ich weiß nicht mehr konkret, worum es ging. Also das ist schon so lange her, ich habe es vergessen. Aber ich habe irgendwie so ironisch angespielt auf diesen Minderwertigkeitskomplex der Österreicher gegenüber den Deutschen. Das haben die Leute, also viele einfach nicht kapiert oder sie wollten es nicht kapieren. Und das war dann, also jetzt mittlerweile würde ich das ehrlich gesagt nie mehr löschen, aber damals war ich da offenbar noch zu dünnhäutig und das habe ich dann wieder gelöscht. Aber sehr oft war es nicht. Einmal, da hatten wir also so einen Hackerangriff und es wurden Nutzerdaten abgezogen. Wir waren 3 Wochen komplett offline, also alles große Katastrophe. Und wie wir dann wieder online waren, habe ich das irgendwie mit einem Witz versucht. Und ja, das kam nicht gut an. Das habe ich dann auch im Nachhinein mit einem seriös unlustigen Posting zurechtgerückt.
Also diese seriösen Postings, die musst du auch machen. Also wir haben jetzt zu oder wir ziehen um.
Ja, klar, ja, ja.
Kann nicht alles witzig sein.
Ja.
Nein.
Und hast du nicht auch manchmal dann so eine lustige Beobachtung, die aber eigentlich jetzt nicht so entlarvend sind für verrückte KundInnenwünsche, sondern eher für die etwas behäbige Struktur von eben so einem städtischen oder sonstig aufgestellten Betrieb? Also würdest du auch gerne mal Witze machen einfach über die Betriebsfeier und so Sachen, wo es dann, die man nicht machen kann?
Ja, manchmal würde ich gerne, aber prinzipiell mache ich auch, also ich mache nicht nur Witze über die Kunden, sondern ich mache auch Witze über uns und unsere Strukturen. Also stimmt. Ich finde, das eine geht nicht ohne das andere. Also man kann sich nicht nur über die Kundinnen lustig machen, wenn man nicht bereit ist, sich über sich selbst lustig zu machen.
Ja, das stimmt.
Ja, hast du vielleicht noch irgendwie so ein, ich möchte jetzt nicht damit überfallen, so einen Hit? Also wir haben ja jetzt so ein paar Statusmeldungen vorgetragen, aber ich meine, was ist so dein Smoke on the Water? Also was kannst du immer wieder, was jeder kennt oder jeder mag?
Also wenn es ein bestimmtes Posting sein soll, wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob das noch funktioniert oder ob das schon zu lange her ist, aber was eins der erfolgreichsten jedenfalls war, ihr könnt euch wahrscheinlich noch erinnern an diesen Sadomaso-Bestseller 50 Shades of Grey von der E.L. James. Und da habe ich damals gepostet, bei uns wird jeder, der nach dem Buch fragt, ausgepeitscht viel besser als das Buch. Und das, ja, kann, ja.
Oh.
Und
sehr gut. Da kann ich mich auch noch erinnern.
Das Einzuhören. Ja.
Ja, genau. Bibliotheken, ein Raum mit Fun-Faktor, nicht?
Ja, das ist ja auch so ein bisschen so ein Fetisch, ne? Die strenge Bibliothekarin. Also das zahlt auch noch mal auf den Witz ein, eben von woher kommt. Also. Ja, gibt es sonst noch was wir wissen sollten, wollten über Humor Österreich, Monika?
Nein, ich finde, wir haben alles abgeklopft. Gründlich.
Ja, ich glaube auch. Also das.
Strich und Faden.
Ja, jetzt kann das nächste Buch kommen und wenn du zusagst, Lesungen zu machen, dann gucke ich mal, dass ich das vermittelt kriege.
Das nehme ich dann gerne in
Anspruch. Ja.
Ja.
Monika, vielen Dank.
Ja, ich sag danke.
Können wir uns schon mal offiziell verabschieden?
Genau, bitte bleib noch kurz dran, damit wir deine Adresse für deinen Gewinn notieren. Nächstes Mal hat man es immer im Radio gesagt, aber wir moderieren das jetzt hier mal schön ab. Also vielen Dank, Monika Reitbrecht von dem Account Büchereien Wien. Schaut es euch an, es lohnt sich wirklich.
Ja, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke für die Einladung.
Tschüss.
Ciao.